NDR 5. Das Philosophische Radio. Mit Jürgen Wiebicke.
Freunde der Weisheit, guten Abend. Kürzlich habe ich einen sehr besonnenen und sehr belesenen Mann kennengelernt. Und plötzlich entfuhr ihm ein zorniger Satz. Ich hasse Sartre. Hoppla, habe ich gedacht, dieser Sartre ist jetzt schon ein paar Jahrzehnte unter der Erde und trotzdem provoziert er bis heute solche Leidenschaften. Vielleicht kann man wirklich sagen, Sartre war der umstrittenste Philosoph des 20. Jahrhunderts. Er hat eine Generation für den Existenzialismus begeistert und das war nicht nur eine Philosophie, das war mal eine Lebensform, vor allem eine radikale Auffassung von Freiheit. Der Mensch ist zur Freiheit verurteilt, lautet ja einer der berühmten Sätze von Sartre. Was fangen wir heute damit an? Wie sieht es aus mit menschlicher Freiheit oder Unfreiheit? Wie viel Spielraum haben wir, unser Leben selbst zu entwerfen? Wer sich beteiligen möchte an diesem Abend über Sartre und den Existenzialismus, bitte melden unter 0800 5678 und dreimal die 5 oder schreiben an philo@wdr.de. philo@wdr.de oder 0800 5678 und dreimal die 5. Und unser Gast heute Abend ist Hans-Martin Schönherrmann. Er ist Professor für politische Philosophie in München und hat mir gerade noch zugerufen, wenn es um Sartre geht, dann sei das für ihn ein Heimspiel. Guten Abend, Herr Schönherrmann.
Guten Abend, Herr Wiebicke.
Obwohl Sie ja eigentlich für die Generation schwarze Rollkragenpulli viel zu jung sind.
Ja, da bin ich viel zu jung, aber ich habe mit Sartre angefangen. Ich habe mit Sartre 1968 hat mir meine Tante ein Buch von Sartre geschickt. Mhm. Und ich war gerade so inspiriert von, das war nach den Osterunruhen. Ich war 16 und bis dahin habe ich irgendwie noch überhaupt nicht gedacht, sagen wir es mal so. Plötzlich hat mich das animiert und naja, und dann bekam ich, weiß es gar nicht mehr genau, es war ein Dramen von Sartre, per Post zugeschickt. Da ist mir der Name Sartre zum ersten Mal begegnet und dann habe ich, glaube ich, in der 13. Klasse im Gymnasium großes Referat im Deutschunterricht über Sartre gehalten. Das war sozusagen mein Einstieg in die Philosophie.
Ja, aber ausgerechnet die Dinge, die man mit 16 begeistert gelesen hat, sind dann auch die, die man in reiferen Jahren eher mit Befremden anschaut.
Ich muss sagen, ich meine, Sartre war 68 eigentlich vor allen Dingen diese Theaterstücke sozusagen, der frühe Sartre, der Existenzialist, war 68 eigentlich längst out. Und ich bin ja dann auch schnell zum Marxismus übergelaufen. Und hab
genau wie Sartre selber.
Ja, wie sagt in gewisser Hinsicht wie Sartre selber, aber jedenfalls ich habe dann auch irgendwie den Existenzialismus, ich habe auch Camus gelesen, war also ganz begeistert an sich, aber dann bin ich halt zum Marxismus übergelaufen und Jahrzehnte später, so ich glaube das war in den 90er Jahren, vor dem Hintergrund eben der einer Gesellschaft, die immer stärker individualisierte, da habe ich mir irgendwie gedacht, eigentlich ist der existenzialistische Sartre genau die Philosophie der Zeit.
Mhm. Und eine Rückkehr zu Sartre.
Eine Rückkehr zu Sartre. Ich hatte dann mal einen Magistranten, der kam und wollte über Sartre Magisterarbeit schreiben. Ich dachte, ja, prima. Und dann habe ich auch, glaube ich, das erste Hauptseminar über die das Sein und das Nichts gemacht. Das muss Mitte, zweite Hälfte 90er Jahre gewesen sein. Und als 2005 der Geburtstag war, der 100., da habe ich irgendwie gedacht, dazu muss ich rechtzeitig was machen. Und dann habe ich damals ein Buch bei CH Beck publiziert, Sartre, Philosophie als Lebensform.
Ja, also haben wir verstanden bis hierhin, dass es der frühe Sartre ist, zu dem Sie zurückgekehrt sind.
Ja.
Der radikale Denker von Freiheit. Und da müssen wir uns das angucken, vor allem heute nochmal neu, weil wahrscheinlich Sartre, wenn er das heute so publizieren würde, sofort Stress hätte mit Biologen und Hirnforschern, wenn er mit diesem radikalen Freiheitskonzept käme, oder?
Ich meine, das ist eine ganz andere Debatte. Die existenzialistische Freiheit ist nicht die Freiheit der Willensentscheidung, ob der Arm sich erst bewegt und dann das Gehirn. Sondern da geht es letztlich darum, ich sag mal ganz salopp, sein Leben zu planen und zu verantworten, mhm, und zu organisieren. Und das beste Beispiel, was ich eben in diesem Kontext, denke ich, auch adäquat erwähnen kann, ist einfach Simone de Beauvoir. Sartre schreibt seine große Philosophie 1943 im Angesicht des deutschen Terrors als Philosophie des Widerstandes. Und Simone de Beauvoir schreibt ihr großes Buch Das andere Geschlecht, 1000 Seiten, praktisch über die Lage der Frau 1949. Und das ist noch voll im Geiste des Existenzialismus der 40er Jahre geschrieben. Und was empfiehlt sie den Frauen? Sie sollen sich von den Männern unabhängig machen. Und was sollen sie dazu tun? Sie sollen arbeiten gehen. Damit also ihr Leben selber gestalten.
Das ist jetzt für eine Philosophie eine verblüffende Einfachheit. Aber Sie sagen uns, was Sartre eigentlich meinte mit diesem Gedanken eines Entwurfs.
Also das Sartre, da würde ich aber schon die Zeit mit in Bezug nehmen. Sartre denkt vor dem Hintergrund der deutschen Besatzung. Er ist ja aus Kriegsgefangenschaft gekommen und will eine Widerstandsgruppe gründen, da scheitert und was macht er dann? Er schreibt ein dickes Buch und überlegt sich sozusagen die quasi, gibt es denn eine Chance zum Widerstand? Haben wir eine Möglichkeit zum Widerstand? Und das hat er hat natürlich schon in den 30er Jahren Husserl gelesen, er hat Heidegger gelesen und vor diesem Hintergrund entwickelt er die Philosophie, dass doch jeder, auch angesichts des größten Tyranns, letztlich in der Lage ist, in irgendeiner Form Widerstand zu leisten.
Und er meint wirklich jeder?
Er meint grundsätzlich jeder. Grundsätzlich jeder. Also da ist keiner ausgeschlossen. Deswegen sind auch umgekehrt, weil sie diese Möglichkeit haben, sind sie natürlich auch für das, was sie tun, verantwortlich.
Aber die wenigsten haben es ja getan.
Ja, die wenigsten haben es getan. Aber ich meine, in Frankreich, die Resistance waren nicht so wenige. Und in Deutschland hat es viel mehr Widerstand gegeben, als offiziell je immer propagiert wurde. Es sind viele mitgelaufen, das ist keine Frage. Und viele waren begeisterte Nazis. Aber die Möglichkeit trotzdem, man muss sich das ja vorstellen, im Angesicht quasi des größten Terrors, den man sich vorstellen konnte. 1941-42, da war das Ende der Nazi-Herrschaft überhaupt nicht in Sicht. Aus der Perspektive sozusagen Paris einzelner Bürger. Wer im Pentagon saß, der konnte vielleicht ausrechnen, wann die Deutschen irgendwann klein zu kriegen sind. Aber es war überhaupt nicht klar, dass in 3 Jahren oder in 2 Jahren der Spuk vorüber sein würde. Hat es da Sinn, irgendeine Widerstandsaktion zu begehen? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit? Und wie er eben 41 durch Frankreich fährt und versucht, Freunde zu finden, winken alle ab. Und grundsätzlich aber ist halt der Hintergrund ist, dass der Mensch ein Bewusstsein hat und in diesem Bewusstsein kann er sich selber Pläne machen, Entwürfe und diese kann er verfolgen. Und das ist natürlich nicht unabhängig von der Situation, in der er sich befindet, das ist ganz klar. Das ist nicht in sozusagen im Ideenhimmel irgendwo, sondern das findet in der konkreten Situation statt. Und er ist eben auch für diese Situation, aus der kann er sich auch nicht rausziehen, er ist sozusagen für diese Situation auch mitverantwortlich, was immer da passiert. Ich bin für den Krieg verantwortlich, in den ich geworfen wurde, den ich nicht erklärt habe und den ich auch nicht begonnen habe.
Aber das ist ja... Also wenn man sich selbst in solchen finsteren Zeiten dagegen stellen kann und die Erwartung ist, eigentlich müsste das jeder tun, dann muss es für uns heute ja in deutlich bequemeren Zeiten erst recht umsetzbar sein, diesen Anspruch einzulösen, den Sartre da formuliert hat.
Wenn man sich ein bisschen die Geschichte der Protestbewegung anschaut, dann kann man sagen, die Protestbewegung der 60er Jahre waren dezidiert marxistisch links, also die politischen. Ne? Dann hat es natürlich ein breites Feld der Hippies und so weiter, der Fans der Popmusik gegeben, die auch einfach alle anders leben wollten. Ne? Aber die Vorgeschichte ist, man kann sagen, im 19. Jahrhundert ist letztlich der Untertan geboren worden und dieser Untertan war nicht selbstverantwortlich. Der hat Befehle ausgeführt und die Verantwortung hat er sozusagen versucht, immer seinen Befehlsgebern zu übertragen. Und mit diesem Argument hat sich Eichmann in Jerusalem verteidigt. Mit dem Argument haben sich die Hauptkriegsverbrecher in Nürnberg 1945-46 verteidigt und so weiter. Und sozusagen die andere Seite ist, dass Sartre entdeckt hat, ja, auf der einen Seite sind die Leute zwar zum Untertan gemacht worden, aber sie sind ja trotzdem für das verantwortlich, was sie getan haben. Und wir akzeptieren heute nicht mehr, dass einer sagt, ich habe das getan, weil ich einen Befehl bekam. Das wird heute nicht mehr einfach anerkannt. Die Leute werden als Kriegsverbrecher trotzdem verurteilt, wenn sie Taten begangen haben, die gegen das Völkerrecht, gegen die Humanität und so weiter passieren.
Ich möchte noch mal eine Rosine picken, weil es einen schönen Satz von Sartre gibt, an dem ich hänge. Und der geht so: Der Mensch ist zuerst ein Entwurf, der sich subjektiv lebt, anstatt nur ein Schaum oder eine Fäulnis oder ein Blumenkohl. Also, ich verstehe das so, wenn wir das nicht einlösen, wenn wir unsere Verantwortung nicht wahrnehmen und keinen Entwurf leben, dann sind wir so unbedeutend wie ein Blumenkohl.
Der Mensch ist generell nicht bedeutsam. Die Bedeutung muss er sich selber schaffen. Das ist ja auch die Grundidee, die Sartre mit seiner Philosophie der Freiheit, also des Existenzialismus, ich würde sie eigentlich nicht bloß Philosophie der Freiheit, sondern auch Philosophie der Verantwortung nennen. Aber es gibt keinen vorgegebenen Sinn. Ne? Es gibt keinen Sinn, der irgendwie durch Religion, durch Nation oder sonst etwas vorgegeben wäre, notwendigerweise. Mhm. Wir können der, uns davon befreien.
Er bewegt sich durch eine Welt ohne Gott.
Er bewegt sich durch eine Welt ohne Götter. Also nicht bloß ohne den einen Gott, sondern ohne grundsätzliche Götter, die einem was, also die irgendwie eine natürlich gegebene Berechtigung haben, den Menschen vorzuschreiben, wie sie zu leben haben. Das ist, denke ich, die Grundbedingung, die Sartre quasi entwickelt auf der Grundlage dessen, dass das Bewusstsein immer die Möglichkeit hat, sich sozusagen in einer anderen Richtung zu entwickeln, als es ist.
Also Sartre ist Ihr Mann, das merken wir schon. Und deswegen wird es Zeit, dass Sie Kontra kriegen. Von Reino Kropfgans, der geschrieben hat an philo@wdr.de, also jetzt mal ehrlich, wie kommen Sie bloß auf die Idee, den vorgestrigsten, verirrtesten und eitelsten unter den philosophischen Amokläufern des letzten Jahrhunderts als hochaktuellen Denker zu apostrophieren? Einer, der zeitgeistgerecht Massenmördern und Potentaten wie Stalin, Mao, Castro, Pol Pot oder der Raff das Wort geredet hat und seine dramaturgisch überhöhten Kindheitserinnerungen und sein vermurkstes Liebesleben als Matrize für eine Philosophie des Ekels und der Geworfenheit hochstilisiert hat. Der Mann ist tot, ebenso wie seine trostlosen Ergüsse aus Selbstüberschätzung und Selbstinszenierung, meint Reino Kropfgans.
Ich meine, es gibt viele Vorwürfe, das sind ja nun alle irgendwie auf einen Sitz zusammengefasst worden. Wo fangen wir an?
Auf jeden Fall bei den ideologischen Verirrungen, die gehören zu seinem Leben.
Bei den ideologischen Verirrungen, die gehören natürlich zu seinem Leben. Wie gesagt, er hat diese Philosophie der Freiheit in den 40er Jahren entwickelt, im Angesicht sozusagen der Schreckensherrschaft der Deutschen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, in der Tat, direkt danach war er sehr populär, dann war er natürlich bei keiner Ideologie irgendwie beliebt, denn er hat ja die Freiheit des Individuums propagiert und das wollten weder die Konservativen, das wollten nicht die Marxisten, naja und alte Nazis ja sowieso nicht, das ist ja eh klar und deswegen war dann diese Philosophie praktisch in allen politischen Lagern verpönt. Er war allerdings natürlich ein intellektueller Star geworden in Paris und hat sich dann eben angesichts der Zeit, der Widerstand war letztlich durch die Kapitulation der Nazis erfolgreich gewesen. Das Thema war vom Tisch, jetzt stand wieder das Thema von zuvor an und das war sozusagen, das war die Rechte der Arbeiterschaft, ne? Das war der Sozialismus und gab es halt in Frankreich die Konservativen und es gab auf der anderen Seite die Kommunisten und wer in Frankreich quasi auf der linken Seite intellektuelle Politik machen wollte, der musste mehr oder weniger mit den Kommunisten auch kooperieren und er hat das je nachdem durchaus distanziert getan. Er hat auch zum Teil, er hat mal einen ziemlichen Unsinn gesagt über den 20. Parteitag der KPdSU, wo Khrushchev die Entstalinisierung propagierte.
Er fand auch Mao mal toll.
Ja, das klar. Also so toll fand er den nicht, aber er hat die Maoisten, das waren aber die Linksradikalen in Frankreich, die nannten sich Maoisten. Und dass er dann Bader, also Andreas Bader 1974 in Stammheim besucht hat. Ja, das muss man halt irgendwie aus der Vorgeschichte der französischen Intellektuellen sehen. Ich meine, die Deutschen waren die Nazis. Und Adenauer hatte seinen Staat mit den alten Nazis wieder gegründet. Also aus der Perspektive Frankreichs, der linken Intellektuellen in Frankreich, herrschten in Deutschland eigentlich noch die Nazis. Und dann gab es da Widerstandskämpfer gegen die Nazis. Und gut. Das waren die Raffler. Und unter dieser Perspektive ist er nach Deutschland gefahren. Es war natürlich daneben, da will ich ja gar keine Frage, ist gar keine Frage. Aber man muss sich sozusagen diese Hintergründe schon klar machen.
Das haben wir verstanden, wie viel Zeitgeschichte bei der Entstehung mit dem Spiel war und dann auch später. Aber uns muss ja heute interessieren, was fangen wir denn eigentlich mit seinem Begriff von Freiheit und Verantwortung an? Und da gibt es eben doch auch skeptische Stimmen, die wir bekommen haben. Also eine kommt zum Beispiel von Bernd König, der geschrieben hat, sich vollkommen frei selbst zu entwerfen, ist eine nette Idee. Allein, dass hier die strukturelle Gewalt, die auf die unterschiedlichen Gruppen der Menschheit in verschiedenem Grade wirkt, vollkommen ausgeblendet wird. Vertreten Sie mal gegenüber einem Müllsammler in Afrika oder einer Näherin in Indien diese Idee. Ich persönlich bin zum Beispiel schwerbehindert und bin damit konfrontiert, dass 70% der Unternehmen in Deutschland keinerlei Mittel zur Beschäftigung von Schwerbehinderten beantragen. Und dass es eine Mehrzahl von Unternehmen gibt, die Beschäftigung von Behinderten, welcher Art auch immer, offen verweigern. Entwerfen Sie sich mit dieser Begleitmusik selbst. Freiheit ist von Bedingungen abhängig. Wer um seine bloße Existenz kämpfen muss oder in einer prekären Beschäftigung ist, ist nicht frei, da seine Teilfreiheit an einem jederzeit auflösbaren Erwerb hängt, meint Bernd König.
Also grundsätzlich ist es bei Sartre nicht so, dass Freiheit heißt, dass man beliebig tun könnte, was einem sozusagen einfällt, sondern man ist in die Situation, in der man lebt, ist man geworfen. Und innerhalb dieser
Situation... Die hat man sich nicht ausgesucht.
Die hat man sich nicht ausgesucht, das ist klar. Ich bin für den Krieg verantwortlich, in den ich geworfen wurde, also für den ich nicht erklärt habe und den ich nicht angefangen habe. Also, aber trotzdem bin ich in der Situation. Ganz egal in welcher, ich habe immer sozusagen diverseste Spielräume. Die können sehr klein sein, die können marginal sein. Sartre hat sich ja selber von dem Satz, den er mal irgendwann geschrieben hatte, später distanziert, der Mensch ist noch vor dem Henker frei.
Was war damit gemeint?
Das hat Camus in dem Roman Der Fremde geschrieben. Wie der an seine Hinrichtung denkt, dann denkt er daran, dass er sich sozusagen oft in die Richtung des Schafotts begibt und gleichzeitig doch lieber das Gänseblümchen am Wegesrand anschaut. Mhm. Also, dass er kann jederzeit, wir kennen diese Geschichten sozusagen aus dem Kino und sonst woher, die Leute, die Freiheitskämpfer werden hingerichtet und rufen in letzter Sekunde noch, es lebe die Freiheit. Also man kann das Urteil anerkennen, man kann es ablehnen. Diese Möglichkeit hat auch der sozusagen gerade vor der Hinrichtung steht.
Also auch bei einem Leben mit 99% Unfreiheit kommt es dann auf das 1% an?
Es kommt natürlich auf das Prozent an, in dem man was machen kann. Wenn Sie sich Leute anschauen wie Michel Foucault beispielsweise, der in seinem Spätwerk eben auch die Möglichkeit entwickelt hat, dass zwar das Individuum vollständig in einer disziplinierten Gesellschaft groß geworden ist, aber trotzdem innerhalb dieser disziplinierten Gesellschaft kann er dran drehen. Mhm. Und gleichzeitig die Sprache ist nichts Festes, Stabiles. Wir bekommen Nachrichten und senden sie weiter und wir können ein bisschen verschieben. Das ist nicht die große himmlische Freiheit, das ist ganz klar. Keine himmlische Freiheit, dass man tun und lassen könnte, was man wollte. Aber innerhalb des Rahmens, in dem man einen Spielraum hat und wenn man in einem Erschießungskommando ist, und das wäre ja sozusagen gerade das zentrale Problem, es geht ja sozusagen eben um die Verantwortung,
ja.
Da hat Hannah Arendt ja deutlich gemacht, dass es keinen bekannten Fall gab, nachdem irgendeiner von den Nazis hingerichtet worden wäre, weil er sich geweigert hätte, damit zu machen. Die haben die Leute versetzt. Also man hätte jederzeit Möglichkeiten gehabt, die Leute, die Polizisten, die die Transporte nach Auschwitz bewacht haben, die sich freiwillig gemeldet, war gut bezahlt, bequemer Job. Und dann haben sie natürlich Flüchtende aus den Waggons, flüchtende Juden erschossen. Und dafür sind sie verantwortlich.
Also es ist eine Freiheit, die unter bestimmten Bedingungen realisiert werden müssen. Und da spricht er immer wieder von Situation. Wir begrüßen jetzt Stefan Suhr in Bielefeld. Er hat sich gemeldet unter 0800 5678 und 3x5. Guten Abend, Herr Suhr.
Guten Abend. Ich möchte auf eine etwas sanftere Seite von Sartre hinweisen. Und zwar gibt es einen Film nach einem von ihm geschriebenen Drehbuch, und der heißt Les Jeux sont faits. Das Spiel ist aus. Mhm. Ich werde versuchen, das ganz kurz zusammenzufassen, was dort passiert. Für mich ist das eine Essenz des Existenzialismus. Also es geht um Folgendes. Ein Arbeiterführer wird erschossen. Eine Dame aus bürgerlichen Kreisen vergiftet zur gleichen Zeit. Da sie eigentlich füreinander bestimmt sind, wird ihnen im Jenseits eine 24-Stunden-Frist gewährt, um zueinander zu finden. Sie versuchen es verzweifelt, aber ihr Schicksal holt sie ein. Er fühlt sich verpflichtet, seine Leute zu warnen. Der Aufstand ist verraten. Sie muss ihre jüngere Schwester vor ihrem eigenen Ehemann und Mörder retten, der sich an sie heranmacht, und es geht auch um das Vermögen. Ja. Sie versuchen, die Chance wahrzunehmen, aber sie ist verpasst. Sie treffen sich nicht mehr zum Ende der 24-Stunden-Frist, also die sie versterben wieder.
Also ist jetzt genau die Frage, an der wir geknabbert haben. Genau. Wie kann man unter solchen Bedingungen dann Freiheit realisieren?
Ja. Also es ist so, dass offenbar die Geworfenheit in die soziale Existenz und Prägung nicht zu überwinden ist. Nicht einmal durch die starke Kraft der erotischen Liebe. Wie das zu überwinden ist, ich denke, Sartre hat sich ja später zum radikalen Marxisten entwickelt und sein Antipode, früherer Freund und Kollege Camus, zum entschiedenen Individualisten. Zwei Wege da heraus, wie das zu lösen ist. Dafür gibt es, glaube ich, keine Antwort.
Mhm. Ja, vielleicht sollten wir erstmal klären, was genau war denn, abseits von dem allzu menschlichen, was bestimmt auch eine Rolle gespielt hat, was war denn der philosophische Konflikt, Herr Schönhermann, zwischen Sartre und Camus?
Ach, sagen wir mal so, philosophisch hat es da eigentlich keinen allzu großen Konflikt gegeben. Das gab gewisse Animositäten, aber ich meine, Camus hat sich nie als Existenzialisten bezeichnet, hat aber eine Art, hat die früheste Philosophie des Widerstands geschrieben, 1942, den Mythos von Sisyphus. Und der Konflikt, der dann Ende der 40er Jahre aufbrach, ging eben unter anderem darum, um die Nähe zum Kommunismus. Um 1950 rum waren die Lager, die sowjetischen Lager, der Gulag war bekannt geworden, und Camus insistierte darauf, dass man darüber reden müsse, und Sartre und Merleau-Ponty, der Mitstreiter damals noch in der L'État moderne, die haben ein Vorwort geschrieben unter dem Motto: Aber die Sowjetunion steht immer noch auf der Seite der Unterdrückten, und wir sehen nicht ein, dass wir die Schmutzarbeit sozusagen für den Imperialismus machen sollen. Wir reden darüber nicht. Und dann hat Camus den Menschen der Revolte veröffentlicht, Anfang der 50er Jahre, und der ist dann von der L'État moderne ganz massiv angegriffen worden, weil Camus nämlich dort eine Figur entwickelt, das ist nicht der Revolutionär, das ist der Revoltierende, l'homme révolté, das ist der französische Titel, der revoltierende Mensch. Und der zielt nicht auf unbedingt die sozusagen Herrschaft ab. Der will nicht die leninische Revolution, sondern der lehnt sich gegen Ungerechtigkeiten in der Welt auf. Der protestiert immer wieder gegen Ungerechtigkeiten. Und das war natürlich Anfang der 50er Jahre sozusagen den marxistisch Inspirierten, wobei Sartre immer auch Existenzialist geblieben ist, das muss man auch hinzufügen. Der hat nur sozusagen sich dann dem Marxismus angenähert, aber das war für die Leute, die dann eben doch mehr aus der Frage des Proletariats, der Arbeiterschaft, der sozialen Frage, der sozialen Gerechtigkeit her dachten, für die war das einfach zu wenig.
Herr Suhr, hatten Sie am Schluss gesagt, dass man diesen Konflikt nicht auflösen kann?
Ja, Also ich sehe das nicht. Also zwar ist der Mensch das, wozu er sich macht, aber er wird seine Prägungen vermutlich nicht loswerden.
Hm. Ich meine, darüber kann man streiten. Was ist letztlich die unhintergehbare Prägung? Wo kann man da gar nichts dagegen tun? Wo kann man was dagegen tun? Also Sartre hat ja quasi im Trockenversuch eine Art eine existenzialistische Psychoanalyse entwickelt. Bei Freud kümmert man sich um die Vergangenheit. Eben um die Prägung, um die kindlichen, frühkindlichen Komplexe, die man irgendwie durch die Eltern gekriegt hat. Sartre hat gesagt, das ist...
Was ja alles Fremdbestimmung ist.
Ja, das wäre die ganze Fremdbestimmung. Aber wenn ich jetzt, das ist einfach therapeutisch mehr oder weniger nicht der entscheidende Punkt. Es kommt darauf an, worauf ich hin will. Und in der Zwischenzeit ist das in den verschiedenen Psychotherapien längst auch gang und gäbe. Man muss nicht unbedingt die einfach immer nur die Prägung bearbeiten. Man könnte auch dran arbeiten, dass man irgendwo dorthin kommt, wohin man gerne möchte.
Also er hat den Blick gedreht um 180
ja,
Grad.
Ja, er hat da wirklich den Blick gedreht, weg von der ständigen, mehr oder weniger Prägung durch den Vater. Hm. Also Abschied vom Ödipus und es ist klar, man wird diese Prägung haben, aber wie man sie bearbeitet, ob man sie quasi immer durch die Reflexion der Vergangenheit bearbeitet oder ob man nicht besser sich überlegt, wo will ich eigentlich hin, was hätte ich gern und welche Chancen bestehen dorthin, was könnte ich in dieser Hinsicht tun, das ist der andere Punkt. Und wie gesagt, ganz entscheidend, es geht nicht, ich denke, da ist Sartre ein Stück weit immer zu einseitig interpretiert worden. Er ist gleichzeitig dafür, also die Verantwortung, die Freiheit ist immer mit der Verantwortung verbunden. Und das ist der entscheidende Punkt.
Dann gehen wir jetzt den nächsten Schritt. Herr Suhr, ich bedanke mich für Ihren Anruf und sprechen darüber, was denn eigentlich passiert, wenn ein Mensch dieser Verantwortung nicht gerecht wird, wenn er, ja, wie soll man sagen, an sich selber scheitert oder versagt. Und da gibt es einen auch berühmt gewordenen Ausdruck bei ihm, der heißt La mauvaise foi.
Ja, der wird sehr unterschiedlich übersetzt mit Unaufrichtigkeit und Ähnlichem. Ich würde ihn lieber mit verdrehtem Bewusstsein übersetzen. Man negiert sozusagen etwas so dass man einfach das nicht wirklich realisiert, was da passiert. Also er hat selber so ein Beispiel, dass eben...
Also einfach gesagt, ich realisiere nicht meine Chancen.
Nein, nee, es geht eigentlich jetzt, also Sartre hat dieses hübsche Beispiel mit der mehr oder weniger dem Flirten, wo die Frau die Hand nicht wegzieht, als er sie ergreift und sie quasi verdrängt, dass er ihre Hand ergriffen hat, weil sie so eben genau in diesem verdrehten Bewusstsein, sie will das ja irgendwie, aber will es doch nicht. Mhm. Und diese mauvaise foi, die hat Sartre ja auch im Roman im Grunde sozusagen auf ganz Frankreich übertragen. 1938, der Münchner Vertrag und keiner wollte den Krieg und am Ende gibt es eben doch den großen Krieg und so weiter. Also das mehr oder weniger diese Unwahrhaftigkeit, die Unaufrichtigkeit oder eben dieses verdrehte Bewusstsein ist ein Kennzeichen dafür, dass man eben so tut, als wäre man beispielsweise nicht verantwortlich, als könnte man nichts dafür, wenn man KZ-Wächter ist oder wie auch immer.
Das heißt, man zieht sich zurück darauf, dass es Konventionen gibt, dass es vorgefertigte Meinungen gibt, dass also man sowieso nichts machen kann.
Das Simpelste ist eben die Geschichte Eichmann in Jerusalem oder eben man schiebt die Verantwortung einfach auf die mehr oder weniger Vorgesetzten. Die sind verantwortlich und also Sartre ist derjenige, der den Verantwortungsbegriff quasi auf jeden überträgt, auf alle Menschen. Der Verantwortungsbegriff der Erste, der darüber sozusagen, der den eingeführt hat, war Nietzsche. Aber der denkt nur die quasi Aristokraten, das ist eine aristokratische Angelegenheit, die sind verantwortlich. Und dann der Begründer der modernen Soziologie, Max Weber, ist derjenige, der sagt, der Politiker muss verantwortlich handeln und der muss für die Folgen seines Handelns quasi die Verantwortung übernehmen. Er darf sich nicht bloß an hehren Idealen orientieren, aber verantwortlich sind nur die führenden Politiker, also man könnte sagen die Bundeskanzlerin und die.
Dann sind wir alle raus.
Da sind wir alle raus.
Und dann sagt Sartre, nein, wir hängen alle mit drin.
Wir hängen alle mit drin. Und Weber hat nämlich genau gesagt, und der Untergebene, der hat auch einen Befehl, den er für völlig falsch hält, so auszuführen, als wäre es sein ureigenster Wille auf Verantwortung seines seines Vorgesetzten. Und wenn er das nicht tut, ohne, das ist die eigentliche Sittlichkeit, die er zu vertreten hat, dann zerfällt der ganze Apparat. Und Sartre hat genau das, hat diese Verantwortung, die 1918-19 Weber entwickelt hat, die hat Sartre quasi auf alle Menschen übertragen. Grundsätzlich ist jeder in seiner Situation selbstredend. Wir können nicht sagen, ich habe das Beispiel von Max Scheler und Kant, ein Gelähmter, der einen Ertrinkenden retten will, das ist genauso gut wie einer, der ins Wasser springt und ihn rettet. Nein, jeder ist natürlich von seiner Situation her und von seinen Möglichkeiten her verantwortlich. Das ist klar, aber er kann sich nicht einfach darauf rausreden, dass er Befehle befolgt. Das ist der entscheidende Punkt. Und da denke ich, hat sich auch wirklich, wir haben nach wie vor diese Struktur und sehr viele sagen das im Alltag, wo es auch, ich sag jetzt mal, nicht so dramatisch zugeht, ne? Wo es ja nicht immer um Massenmord oder Völkermord geht. Wir haben diese Struktur nach wie vor, aber wir haben auch ein Grundbewusstsein, das hat sich verändert. Die Leute wollen ihre Dinge selber regeln. Sie wollen
jetzt
selber verantwortlich
mal,
sein.
Was Kiki Kaiser geschrieben hat, denn da geht es auch um diesen Begriff. Im Roman Fliehkräfte von Stefan Thomé begegnet mir der französische Ausdruck la mauvaise foi. Wörtlich übersetzt, der schlechte Glaube. Man könnte Unaufrichtigkeit sagen. Das ist ein philosophischer Begriff des Philosophen Jean-Paul Sartre, der das Phänomen beschreibt, dass der Mensch durch Konformitätsdruck falsche Wertvorstellungen übernimmt und seine absolute Freiheit aufgibt, damit er die Frage, wer er ist, sich nicht selbst zu stellen braucht. Meine Gedanken dazu, la mauvaise foi, und das sind jetzt ein paar Zeilen, Lyrik von Kiki Kaiser. Sie schreibt dann, sich selber auf die Schliche kommen. Es knistert, flüstert, quält, verletzt. Hast du den Floh im Ohr vernommen? Der säuselt, du wirst unterschätzt. Du bist die Herkunft und dein Wissen. Du bist dein Land und die Kultur. Es hat der Floh dich leicht beschissen, denn du bist auch Tier und Natur, meint Kiki Kaiser.
Sehr hübsch, kann man nicht anders sagen. Ja, hat sie doch einiges dazu getroffen. Also gefällt mir gut, kann ich nicht anders sagen.
2 Minuten Musik und wer dann noch mit uns sprechen möchte über Sartre und seinen Freiheitsbegriff 0800 5678 und 3x5.
Thank you.
Hier ist das Philosophische Radio in WDR 5. Zu Gast heute Abend Hans-Martin Schönherr-Mann. Und wir sprechen über Sartre und die Freiheit. Und wir müssen unbedingt uns noch um etwas kümmern, was bei Sartre eine große Rolle spielt. Das ist mein Verhältnis zum anderen. Und was, und es gibt eine berühmte Passage, die handelt vom Blick des anderen auf mich. Was hat das damit auf sich, Herr Schönherr-Mann?
Da gibt es auch wieder ein ganz großes Missverständnis. In Wiclo, bei geschlossenen Türen, dem Theaterstück, das 1944 auf die Bühne kam, da gibt es den Satz, die Hölle, das sind die anderen.
Die Hölle, das sind die
anderen. Das sind die anderen. Und das Ganze spielt ja in der Hölle und die drei, die da sitzen, die verstehen sich halt untereinander nicht. Und das ist eigentlich situativ bezogen auf diese Situation. Es ist so, das ist ja Sartres mehr oder weniger phänomenologischer Ansatz, den er von Edmund Husserl hernimmt, dass meine Freiheit etwas ist, was man nicht sehen kann. Was man sieht, das heißt, was der andere sieht, das bin ich, so wie ich jetzt diesem anderen erscheine, was er von mir weiß und so weiter, aber grundsätzlich für den er mich hält und für den er mich nimmt.
Das heißt, der Blick des anderen nagelt mich auf was fest?
Ja, der nagelt mich in gewisser Hinsicht einerseits auf was fest, sodass ich eben jetzt der bin, der ich bin und nicht der, der ich werden möchte. Also sozusagen die Pläne, die ich habe. Ich bin jetzt nur, dass dieses Denken hat, sagte, das kann man irgendwie lebensgeschichtlich ganz gut sehen. Er saß in den 30er Jahren da, wollte die große Philosophie schreiben, keiner hat zugehört. Und er war der kleine Lehrer am Gymnasium und wollte doch, hatte doch mit Simone de Beauvoir beschlossen, irgendwie die Welt völlig neu zu denken. Mhm. Und da war er halt der, der er war. Und der er mal sein würde, war noch nicht, oder der er sein wollte, und das hat natürlich auch keiner ernst genommen, aber genau diese Möglichkeit, dass man sich verändern kann, dass man nicht der bleiben muss, der man ist, diese Möglichkeit schafft eben das Bewusstsein nach Sartre, und das ist die Grundlage für die Freiheit. Umgekehrt aber brauche ich den anderen. Der andere ist nicht einfach nur der Tod meiner Freiheit. Ich muss natürlich auch wissen, wer ich bin. Und ich kann mich nicht selber einfach richtig einschätzen, ohne den Blick des anderen, ohne das Urteil des anderen. Deswegen ist der andere auch die Voraussetzung dafür, dass ich meine Freiheit überhaupt nutzen kann.
Aber das ist doch ein Spannungsverhältnis.
Ja,
also
natürlich.
Wenn der Blick des anderen ja mich zu fixieren versucht, weil mein Gegenüber meint, jetzt sehe ich dich so, wie du bist. Und ich selber bin aber, weil ich einen Entwurf von meinem Leben habe, dabei aus diesem Fixierten rauszuwandern, in die Zukunft hinein mich zu entwerfen, dann ist das ein Spannungsverhältnis und wahrscheinlich besonders deutlich in der Liebe. Also wenn da der eine vom anderen möchte in der Partnerschaft, dass er so bleibt, wie er ist, dann ist das die Hölle.
Selbstredend. Also das ist ein Spannungsverhältnis, aber ein Spannungsverhältnis muss nicht die Hölle sein. Ein Spannungsverhältnis kann sehr fruchtbar sein. Und ich meine, die Realität der Liebe ist nun ein Spannungsverhältnis. Also
definitiv.
Die romantische Liebe, die realisiert sich nur im Himmel. Und die bürgerliche Liebe des 18. Jahrhunderts, die haben die Idee gehabt, die Ehe und die Liebe gleichzusetzen. Das war nicht Adelssache. Die Adligen haben nicht aus Liebe geheiratet, sondern da kamen die Bürger mit dieser komischen Idee. Und das 19. Jahrhundert hat dann sozusagen diese Ehe und die Liebe gleichgesetzt. Und dann wurde die Ehe quasi zum einzigen legalen Ort von sexueller Praktik. Und ab dem frühen 20. Jahrhundert haben sich immer mehr Menschen versucht, daraus zu befreien. Unter anderem auch die beiden sozusagen Enfants terribles der Philosophie, eben Sartre und Beauvoir, die sozusagen diese offene Beziehung verabredet haben. Und man kann sagen, das war ja eigentlich auf der anderen Seite, also wenn man das aus einer späteren Perspektive, alles wunderbar verabredet und so weiter, aber egal. Ich meine, sie haben damit mal ein Modell entwickelt und das war ihr Modell, und das haben viele bewundert, kann man einfach sagen, es haben auch viele versucht danach zu machen. Es ist halt heute nicht mehr so, Ehen halten heute nicht mehr ein Leben lang, Das ist ein, sagen wir mal, das ist seit den 70er Jahren so. Bis etwa Anfang der 70er Jahre sind die Scheidungszahlen nicht gestiegen. Große Ehekritik, angefangen im 19. Jahrhundert. Madame Bovary, Effi Briest und so weiter, alle leiden unter der Ehe. Aber sie lassen sich nicht scheiden. Nicht in Europa.
Und die beiden gehen hin und sagen, wir machen es jetzt anders.
Wir heiraten gar nicht erst und wir machen es ganz anders. Und wir haben gleichzeitig auch andere Beziehungen. Was natürlich in Frankreich, der Bourgeois in Frankreich, und ich würde sagen, in Deutschland hat man es halt etwas besser unter dem Deckel gehalten, der hat natürlich nach 10 Jahren Ehe, zog die Frau aufs Land und er hatte seine Geliebten in der Stadt, der Bourgeois. In der Arbeiterwelt war es sicher etwas einfacher aus, aber es war auch nicht ganz so unüblich, aber es wurde natürlich unter dem Deckel gehalten. Und Sartre sagen, wir machen das frei und offen. Und alle sollen zuschauen. Das war natürlich eine Provokation, aber es war eine, in dieser Hinsicht muss man wirklich sagen, und deswegen finde ich diejenige, was ich zu Anfang sagte, die Aktualität des Existenzialismus deutlich vor Augen geführt hat, war es eigentlich Simone de Beauvoir. Es geht um eben darum, dass die Frau nicht mehr alleine zu Hause die Hausfrauenrolle spielt und damit in Abhängigkeit vom Mann ist und obendrein noch mit einer rigiden Ehemoral belastet wird.
Das hat man nicht immer, dass Philosophie dann so praktisch gelebt wird, dass in allen Zeitungen dann das wahrscheinlich damals eher als Skandal erstmal behandelt worden ist.
Natürlich.
Wolfgang Buchhorn ist dran in Flotow. Guten Abend, Herr Buchhorn.
Ja, einen schönen guten Abend.
Was wollten Sie denn sagen?
Ich bin noch ein bisschen zurück, oder als die Idee kam anzurufen, ging es noch um Verantwortung. Und ich habe so die Vermutung, dass der Anrufer ganz am Anfang, der ja ganz vehement gegen Sartre anpolemisierte, das gab mir so einen Anstoß, dass wir auch Angst vor der Verantwortung haben und deswegen die Freiheit auch nicht so sehr schätzen, gerade den Sartre, der nun der Freiheitsphilosoph so für mich auch ist. Also es ist eine Angst vor der Verantwortung, Übernahme der Verantwortung.
Was ist die Wurzel dieser Angst? Warum wollen wir die Freiheit nicht haben?
Wegen der Verantwortung. Wir müssen dann einstehen, was wir tun.
Und das ist ein Grund dann, dass wir lieber konformistisch handeln und uns anpassen.
Ganz genau. Es gibt ja nun psychologische Versuche, wo der frei ist zu sagen, das ist kürzere linear und das ist längere. Und die anderen sagen, ja, das längere ist das kürzere. Und am Schluss sagt er das auch, obwohl das ganz offensichtlich ist, dass es falsch ist. Vielleicht noch eins mit der Übersetzung mit dem Mauvais Foi.
Ja.
Gehört mit dazu. Ich übersetze das gerne mit Selbstbetrug.
Ja, das hatten Sie, glaube ich, Herr Schönhermann, als Übersetzung für nicht so glücklich gehalten.
Ne? Nein, nicht Selbstbetrug. Ich würde sagen, nicht schlecht. Nicht schlecht, gefällt mir besser als Unaufrichtigkeit oder Ähnliches, wie es normalerweise in den großen Übersetzungen von Sartre verwendet wird. Wenn ich sage verdrehtes Bewusstsein, geht das ja in eine ähnliche Richtung. Geht es auch in die Richtung des Selbstbetrugs.
Vielleicht noch eins nochmal zur Verantwortung. Ich mache so Arbeit in einem Justizvollzugsanstalt, Arbeit mit jugendlichen Strafgefangenen.
Ja.
Und selbst da ist das Thema Freiheit natürlich immer ganz, ganz groß. Und die ziehen erstmal durch eine Schnute, wenn ich sage, komm, ihr seid zur Freiheit verurteilt. Ja, wir sind doch eben hinter dem Knast. Die darauf hinzuweisen und nach hinzuführen und sagen, Mensch, ihr könnt euch so und so verhalten hier. Was daraus lernen, ist auch eine Freiheit. Oder eben sagen, die anderen sind schuld. Und hin und wieder fällt der Groschen. Bin ich immer wieder ganz erstaunt, obwohl die meisten ja nun keinen Hauptschulabschluss haben und all sowas. Aber für solche Gedanken sind sie offen. Und dann ist der Sartre für mich nochmal hochaktuell.
Herr Buchhorn, das ist auch ein spannendes Beispiel. Also ausgerechnet mit Jugendlichen, die in einem System von Unfreiheit leben, mit einem harten Regime, wo einem gesagt wird, wann man was isst und wann abgeschlossen wird und wann man mit anderen quatschen darf und auf den Hof darf, da versuchen Sie zu vermitteln, dass jeder in der Hand hat?
In der Justizvollzugsanstalt ist ein offener Vollzug, das ist nicht ganz so schlimm, aber letztendlich ist es Gefängnis, ne? Das ist schon klar. Ne?
Es ist ein System.
Ist ein System und die inneren Strukturen, also unter den Gefangenen selbst, ist ja nochmal ein rigides System. Ne? Das ist nochmal rigider und freiheitseinschränkender eigentlich. Aber ja, es gelingt mir nicht immer, ne? Und bei allen, aber manchmal ist ja schon schön, wenn es bei einem oder zwei klappt.
Herr Schön, Herr Mann, das dürfte Ihnen gefallen, was man mit dem Sartre anfangen kann, ganz praktisch.
Ja, selbstredend. Ich meine, das ist ja dieses Beispiel, der Mensch ist noch vor dem Henker frei. Es ist klar, in jeder Situation ist die Freiheit ist nicht aufzuheben, sondern sie ist in jeder Situation unterschiedlich und kann unterschiedlich gelebt werden, sagen wir es mal so. Aber ganz wesentlich, und das ist eben bei den meisten Kritikern immer hinten runtergefallen, diese Freiheit heißt Verantwortung.
Aber was ist das mit der Angst vor der Freiheit? Hat Sartre darüber nachgedacht?
Ja klar, das ist auch ein Thema bei ihm in vielfältiger Hinsicht, aber das ist natürlich auch genau dieses Thema, was ich vorhin schon in einem anderen Kontext gesagt habe. Es hat sich im Laufe des 20. Jahrhunderts angesichts dieser unglaublich autoritären Sozialstrukturen, dieser militarisierten Sozialstrukturen seit dem 19. Jahrhundert und dann eben der großen Weltkriege, der Durchmilitarisierung der Gesellschaft, hat es eben eine immer wieder Strömung gegeben, die sich versucht haben, gegen diesen Druck aufzulehnen. Und ich meine, der Druck der Angst ist ja genau der Untertan. Der ist sozusagen, der hat Angst vor der Freiheit.
Aber das würde ich gerne mal auf unsere Situation heute beziehen. Also würden Sie da auch sagen, Befund, die Angst vor der Freiheit ist noch vorhanden und...
Ich würde höchstens sagen, seit den 60er, seit den 50er, 60er, vielleicht sogar erst seit den 70er Jahren, 68 spielt da schon eine Rolle, aber ist gar nicht so entscheidend, ist bei einem größeren Publikum eben mehr oder weniger der Wunsch entstanden, seine Angelegenheiten selber zu regeln. Aber ein Großteil der Leute ist natürlich nach wie vor, hat Angst vor diesem Selbstregeln und damit natürlich auch der Verantwortung. Wenn ich einfach vorgeschrieben bekomme vom Staat, welche Ausbildung ich machen darf, dann kann ich immer sagen, ich kann nichts dafür. Wenn ich das nicht vorgeschrieben bekomme, dann kann man natürlich immer sagen, ja, hättest du damals doch was anderes gemacht, hättest du doch machen können.
Also
bist du doch selber verantwortlich. Ist doch klar, also vor diesem Hintergrund ist natürlich die Flucht vor der Verantwortung ist die Flucht vor der Freiheit oder die Flucht vor der Verantwortung. Und die hat natürlich was mit der Angst zu tun, die entsteht, weil ich ja eben, wenn ich verantwortlich bin, verantwortlich gemacht werde.
Herr Buchhorn, danke für Ihren Beitrag. Und wir hören noch, was Martin Weidner geschrieben hat an philo@wdr.de. Der freie Mensch, der auf andere freie Menschen trifft und so die Grenzen seiner Freiheit bemerkt. Das ist eine Illusion einer philosophischen Konstruktion. Richtig ist, dass der Mensch sein eigenes Leben lebt, sich selbst entwirft und das über sich selbst hinaus. Aber zunächst ist ein Mensch jemand, der sich selbst empfängt von anderen her. Eltern, Lehrer, Partner, Kollegen, Kinder. Der erste Schritt zu einer freien Persönlichkeit ist das Übernehmen von dem, was einem vorgegeben wird. Das Gehirn eines Embryos ist auf Kommunikation angewiesen, um sich zu entwickeln. Ein Mensch wächst in eine Kultur hinein und nimmt alles auf. Erst in einem zweiten Schritt eignet sich jemand kritisch modifizierend das ihm Überlieferte als etwas Eigenes an. Und dies mündet im dritten, dass man dies für andere fruchtbar macht. Man entwirft sich nicht für sich allein, sondern auch für andere. Man überschreitet sich auch nicht auf irgendetwas hin, sondern auf ein Gegenüber hin, auf eine Gemeinschaft hin. In diesen drei Schritten, die sich alle drei lebenslang vollziehen, entwickelt ein Mensch sein Selbst und damit seine Freiheit. Wer den zweiten Schritt zum ersten erklärt und ihn so aus seinem organischen Zusammenhang reißt, der postuliert nur Freiheit, aber er tritt ihre Ermöglichung mit Füßen, meint Martin Weidner.
Also im Großen und Ganzen würde ich dem zustimmen. In gewissen Pointen, da müsste man jetzt ganz genau hinschauen, ist was anderes. Aber grundsätzlich, denke ich, hat Sartre das nicht anders gemeint. Nur eins ist natürlich klar, es geht ihm genau um den zweiten Schritt. Der erste Schritt ist klar, das ist die Situation. Das ist die Situation und die Welt, in die ich geworfen wurde. Und das ist natürlich die Kommunikation, die ich mit anderen habe. Und ab irgendeinem Punkt, und da kann man, könnte man natürlich fragen, wann der beginnt, ab irgendeinem Punkt ist sozusagen der Jugendliche, das Kind vielleicht schon, eine Stelle in der Kommunikation, die Kommunikation verändert. Und damit beginnt sozusagen das Drehen an dem Vorgegebenen. Und damit beginnt sozusagen die Möglichkeit, sich woanders hinzudrehen. Und insoweit hin würde ich sagen, da, und natürlich bleibt das immer vor dem Hintergrund, dass ich das nicht alleine mache. Mhm. Also wenn man Sartre die solipsistische Freiheit vorwirft, dann kann man das nur für den frühen Sartre der 30er Jahre tun. Der in der Tat, das, da gibt es ja auch ganz, ganz schräge Gestalten wie Choran und so weiter, die also sozusagen völlige Ablehnung ihrer Umwelt und so weiter, so ein Freiheitskonzept, ein solipsistisches Freiheitskonzept.
Was nur entwerfen. Das, nur den Einzelnen.
Was kennt. Nur den Einzelnen, was der steht für sich ganz alleine, atomisiert und so weiter. Da gibt es solche. Aber Sartre hat dieses Konzept 1940 in Kriegsgefangenschaft aufgegeben und dann entwickelt er die Philosophie des Widerstandes, eben das Sein und das Nichts 1942, 43. Und diese ist ganz eindeutig quasi keine solipsistische Dimension mehr, sondern sie hat die Verantwortung zusammen mit den anderen und wirkt ständig aufeinander.
Vielleicht noch, wir haben nur noch ein, zwei Minuten Zeit dafür, aber einen wichtigen Aspekt muss man, glaube ich, noch nennen, der den Existenzialismus so interessant macht. Wir haben jetzt über Angst gesprochen, aber es gibt ja auch noch viele andere Phänomene aus dem Alltag, aus dem Leben. Ekel, Angst, Lüge, Begierde, Liebe, Hass, lauter solche Dinge, die werden da behandelt und das ist auch faszinierend, ne?
Das ist ja sicher auch einer der Punkte, warum Sartre auf der anderen Seite eben in den späten 40ern, frühen 50ern plötzlich sehr populär wurde. Er hat über Alltagsdinge gesprochen. Es gibt diese schöne Geschichte, dass er von den von Edmund Husserls Philosophie der Phänomenologie erfährt in einem Restaurant, wo man Aprikosencocktail besonders gut trinken konnte. Und da sagte Raymond Aron zu ihm, du, wenn du philosophierst wie Husserl, dann kannst du über diesen Aprikosencocktail philosophieren. Und Sartre muss fasziniert gewesen sein.
Hat er es getan?
Ja, das erste Buch hat Levinas geschrieben über Husserl und er hat das brandneu gekauft. Er wollte sofort wissen, was ist das? Und er hat ja dann eben, Sie können ja eben bei Sartre, Sie finden das ja alles, was Sie gerade erwähnt haben. Er schreibt über alle möglichen Alltagsgeschichten.
So, jetzt wollen wir zum Schluss wissen, für Einsteiger, womit soll man anfangen? Sie haben jetzt die Wahl, es darf nur ein Titel sein.
Dann würde ich sagen, ist der Existenzialismus ein Humanismus? Das ist die Programmschrift.
Ja, und die hat auch den Vorteil gegenüber dem Dicken, was Sie eingangs genannt hatten.
Ganz kurz, 30 Seiten oder so, noch mit einem Anhang, 40.
Und man beißt sich nicht die Zähne dran aus.
Nein, das waren mit dem Vortrag 1945, ist Sartre ja sozusagen, plötzlich hat er Furore gemacht.
Ja, dann bedanke ich mich
Hans-Martin
Schönherrmann für diesen Abend.
Herr Wiebicke, vielen Dank.
Und wie immer gilt natürlich, dass man diese und frühere Ausgaben des Philosophischen Radios nochmal in Ruhe nachhören kann als digitale Konserve auf wdr5.de. Nächsten Freitag ist hier Philosophische Funkstille wegen des Karfreitags und in zwei Wochen dann unser Thema Freundschaft in Zeiten von Facebook. Seit Aristoteles haben Philosophen versucht, die Gesetze der Freundschaft zu ergründen. Aristoteles selber meinte zum Beispiel, Freundschaft ist eine Seele in zwei Körpern. Ist das zu dick aufgetragen? Was unterscheidet die Freundschaft von anderen menschlichen Beziehungen? Wahrscheinlich hätte Sartre dazu Interessantes zu sagen gehabt. Schreiben Sie an philo@wdr.de Ihre Gedanken zur Freundschaft und dann können wir in zwei Wochen hier vielleicht darauf zurückkommen. Danke fürs Zuhören. Grübeln Sie nicht zu viel.
Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.